Verkehrsrundschau-Funk wird unterstützt vom führenden Transportversicherer Krawack Logistik. Bei uns erwartet Sie ein Komplettangebot an branchenspezifischen Lösungen und Services für alle Handlungsfelder in Ihrem Unternehmen.
Und damit herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ich freue mich vor allem, dass wir heute mal wieder im Podcast einen externen Gast haben. Viele Themen besprechen wir ja hier in der Redaktion unter uns, aber es ist auch einfach mal schön, vom Markt Stimmen zu hören und da Meinungen einfließen zu lassen. Und ich hatte es letzte Woche ja schon angekündigt, wir haben uns einmal zum Ziel gesetzt, was das Thema E-Lkw angeht, noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und zum E-Lkw gehört natürlich nicht nur das Fahrzeug selber, sondern natürlich auch die Ladeinfrastruktur mit dazu. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Anja van Niersen sprechen kann. Sie ist CEO von Mylands, einem Joint Venture, das sich zum Ziel gesetzt hat, in Europa Ladeinfrastruktur für E-Lkw aufzubauen. Hallo Frau van Niersen.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und ich freue mich, dass Sie uns zugeschaltet sind. Wo sitzen Sie, Frau van Niersen?
Heute sitzen wir in Arnheim, aber manchmal sitzen wir auch in Amsterdam.
Okay, alles klar. Frau van Niersen, vielleicht fangen wir mal bei Mylands ganz vorne an. Sie wurden 2022 gegründet. Ist das Ziel von Mylands genau und wer steckt eigentlich dahinter?
Na, so wie Sie schon gesagt haben, wir sind eine Zusammenarbeit, eine Joint Venture von Daimler Trucks, Volvo Trucks und Traton, wozu sich natürlich Scania und MAN gehören. Und die haben gedacht, es wäre eine gute Sache, wenn die da sich zusammensetzen, ein Joint Venture gründen, um damit die öffentliche Ladeinfrastruktur in die ersten 15 Länder von Europa mal herzustellen. Weil da ist noch natürlich immer mit Infrastruktur und elektrifizierte Fahrzeuge immer die Frage, was ist erst? Ne? Ist das erst die Infrastruktur oder erst die Fahrzeuge oder andersherum? Und wir haben gedacht damals, es würde eine gute Idee sein, wenn da eine Joint Venture ist, die ein Jahr vor dem Markt aus die Ladeinfrastruktur aufbaut, sodass wir das Vertrauen am Markt geben können, dass die Kauf von einem E-Truck und dann für die Langstrecke, dass das eine sehr gute Idee ist, dass das wirtschaftlich auch eine gute Idee ist und dass die Ladeinfrastruktur zeitlich da ist, um dann auch quer durch diese Länder zu fahren. Mhm. Deswegen hat Mylands dargebracht, wo wir jetzt sind. Also jetzt anwesend in 15 Länder und dabei, um die ersten Standorte aufzubauen, sodass in die Anlauf nach 2025, wenn da die erste Truck auf die Straße kommen, dass dann auch die erste Ladeinfrastruktur da ist, um das zu unterstützen.
Was ist denn seit 2022 passiert? Sie haben ja das Ziel von, wenn ich es richtig gesehen habe, 1700 Ladepunkte bis 2027. Wie viele gibt es denn heute schon von Mylands?
Ja, wir haben in 2022, wenn wir da angefangen sind, haben unsere Anteilnehmer haben gesagt, die 1700 Ladepunkte bei Ende 2027. Wir sind jetzt dabei, wir haben 2 Jahre gebraucht, um die ganze Vorbereitung zu machen. Also die ersten Verträge zu schließen, die ersten Netzanschlüsse anzufragen. Natürlich die ganze Design und die ganze Planung von diesen Ladestandorten zu machen. Das ist natürlich eine, Unmenge an Arbeit, würde ich mal sagen. Und natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass auf all diese Stellen, all diese Standorten auch die richtige Anzahl von Energie anwesend sein kann, um das da zu bauen. Also das haben wir die letzten 2 Jahre meistens gemacht. Wir haben unsere Teams aufgebaut in all diese Länder. Wir haben jetzt ungefähr 50, 60 Ladestationen operationell. Also das heißt, man kann da laden. Mhm. Das sind jetzt 4, 5 Standorte, die wir da operationell haben. Und wir sind dabei, in die kommenden Wochen 3 und dann danach im Dezember nochmal 4 zu veröffentlichen.
Mhm. Wie?
Das alles.
Ja, bitte.
Ja. Und das alles bringt uns dann ungefähr auf zwischen 80 bis 100 Ladestationen Ende dieses Jahres.
Mhm.
Ladepunkte, ja.
Okay. Wie entscheiden Sie, wo Sie einen Ladestandort einsetzen? Sie haben ja zum Beispiel in Antwerpen im Hafen gibt es ja einen Mylands-Ladepark. Ja. Wenn wir den mal als Beispiel nehmen, warum haben Sie gesagt, hier könnten wir uns eine E-Ladeinfrastruktur vorstellen und hier werden wir auch Elektro-LKW zum Laden da haben? Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, das sagen Sie ja schon selber, ne? Wir sehen uns ganz nah an, wo die Fahrzeuge sind. Und wo wir sehen, dass die Elektrifizierung erstmal vorangeht. Mhm. Ne? Wir schauen uns sehr gut den Markt an. Wir wollen immer einem Jahr den Markt voraus sein. Und dafür wissen wir ganz genau, wo die Fahrzeuge fahren und wie schnell diese Elektrifizierung vorangeht. Und dann sehen wir, dass Länder so wie die Nordics, also Schweden, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, aber auch Belgien, Deutschland, das sind so die Länder, die Schweiz, auch sehr wichtig, wo das jetzt anfängt und wo das jetzt mal losgeht. Also darauf konzentrieren wir uns auch. Danach wird Frankreich, England und Spanien und Italien auch mitmachen. Also, aber die sind etwas später so im Bereich. Also wir sehen uns an, wo die Logistikbetreiber sind, wo die Trucks fahren, wo die Hochlauf von Elektrifizierung ist und das zusammen entscheidet, wo wir bauen. Also, und dann können wir auch berechnen, wie viel Platz wir brauchen, wie viel Lader wir brauchen, wie viel Energie wir brauchen an diese bestimmten Standorte.
Mhm. Sie sagen, Sie wollen dem Markt ein Jahr voraus sein. Aber gleichzeitig brauchen Sie ja schon Elektro-LKW, die da sind, um bei Ihnen laden zu können. Wie gehen Sie mit dieser Diskrepanz um?
Ja, das ist manchmal ein ziemlich schwieriger Tanz, ne? Und so würde ich das auch umschreiben, weil wir sehen natürlich sehr viele Unternehmen, die haben jetzt 2, 3, 4 E-Fahrzeuge. Die machen jetzt ihre Pilotprojekte und wir sind immer in Kontakt mit diesen Kunden und wir wissen dann auch, dass die manchmal 30, manchmal 50, 75, 300 Fahrzeuge sich bestellt haben für nächstes Jahr.
Mhm.
Also wir sind ganz genau im Kontakt mit diesen Kunden und wir sehen auch, wenn die ersten 3 Fahrzeuge, die die haben, bei uns laden und die sind zufrieden damit. Die wissen, dass es immer funktioniert. Die wissen, dass sie immer Platz haben. Die wissen, dass die Toiletten und Duschen und alles da, dass die alle da sind und die haben da Platz. Wissen wir auch, und die ersten Beispiele haben wir auch schon, dass dann die anderen 10 oder 30 oder 100 Trucks auch kommen werden.
Mhm.
Und wir, und dazu, was wir auch tun, wenn wir neue Standorte bauen, sind wir schon in Kontakt mit Kunden, wovon wir wissen, dass sie da gerne laden wollen.
Mhm.
Ja? Also beim Anfang von dieser Planung da sind schon die ersten Kontakte mit diesen Kunden.
Mhm. Wenn man sich jetzt Ladestandorte jetzt vielleicht mal nicht im Hafen von Antwerpen anschaut, sondern irgendwo anders, an der Autobahn zum Beispiel. Sagen wir mal, Sie wollen an irgendeinem Autobahnkreuz einen neuen Ladepark errichten. Mit welchen Herausforderungen sind Sie dann konfrontiert oder wie läuft denn dieser gesamte Prozess überhaupt ab von einer leeren Fläche bis hin zum fertigen Ladepark?
Ja, was natürlich ganz wichtig ist, wir konzentrieren uns nur auf Truck Charging. Ne? Nur die E-LKWs über 12 Tonnen, das ist, worauf wir uns richten. Also das sind keine Autos. Ne? Und diese Trucks, die benötigen auch eine Safe and Secure, so nennen wir das, Truck Parking. Also was wir da tun, ist, erstmal müssen wir sehen, ob was wir da machen wollen, ob das in diese Genehmigung, die da vor Ort zuständig ist, ob das passt. Manchmal passt es gleich, manchmal nicht. Dann muss das geändert werden. Dann muss das eine andere Zoning bekommen. Dann muss es eine andere Bestimmung bekommen. Dann müssen wir uns ansehen, ob da zureichend Energie vorhanden ist, ob die Netzanschlüsse da erstmal im ersten Phase und dann auch die weitere Ausbauphasen, ob die da vorhanden sind und was die Kosten dafür sind. Weil das kann natürlich, es muss natürlich innerhalb eine Bandbreite sein, wollen wir das, wollen das noch Sinn haben, sollte das noch Sinn haben, um das anzufragen. Mhm. Also da fangen wir mit an. Wir sehen uns erstmal, ob wir diesen Land mieten können. Wir bevorzugen Mieten über Kaufen, also besser zu mieten, dann zu kaufen. Ob da die Genehmigungen zu bekommen sind, mhm, und ob das kurzfristig kann und ob da ein Netzeinschluss zu bekommen ist. Wenn das alles klappt, dann fangen wir an mit die Vorbereitung für den Verträge und für das ganze Genehmigungsverfahren, was da dann vor Ort notwendig ist. Und wenn das alles gut aussieht, dann fangen wir an mit die Bestellung von die, was wir nennen, die Long Lead Items. Also das sind die Teile von dem ganzen Aufbau, die sehr viel Zeit brauchen, mhm, in diesen Supply Chain, um da vor Ort zu bekommen. Ja? Das können sein die Transformers oder die Netzanschlüsse oder die Data-Anschlüsse und so weiter. Ja. Mhm. Und dann ist es alles eigentlich ein riesen Supply Chain Management, um da alles gleichzeitig vor Ort zu bekommen, sodass, wenn wir anfangen mit dem Bau, wir auch wissen, dass innerhalb von 6 bis 12 Wochen, hängt davon ab, wie groß der Standort ist, dass wir das auch bauen können. Mhm. Also wenn man das alles zusammennimmt, dauert das 12 bis 18 Monate, mhm, bis wir das alles so weit hin haben, dass wir auch öffnen können.
Okay. Sie fangen jetzt ja am Anfang bewusst an, erstmal nur CCS-Charger zu bauen. Oder sind da auch schon MCS dabei?
Wir haben die noch nicht aufgebaut. Ja, hier im Testlabor haben wir die aufgebaut. Wir sind jetzt dabei, in Antwerpen den ersten aufzubauen. Aber das hat nicht damit zu tun, dass wir das jetzt nicht ausbauen möchten oder nicht können. Das hat damit zu tun, dass die ersten MCS-Trucks erst Ende 2025 auf den Markt kommen. Und naja, dann haben wir wieder dieses einem Jahr voraus. Mhm. Mhm. Also fangen wir jetzt an, die erste Aufbau zu machen. Mhm.
Wie ist das mit den Netzanschlüssen, wenn Sie perspektivisch wissen, wir werden einen Ladepark mit 10 oder 12 Ladepunkten irgendwann auf MCS umrüsten müssen? Dann brauchen Sie ja wahrscheinlich auch einen anderen Netzanschluss dafür, oder?
Ja, deswegen fragen wir die meisten Netzanschlüsse auch in 2 oder 3 Phasen an. Mhm. Denn es hat natürlich auch keinen Sinn, dass wir jetzt schon, ich weiß nicht, 10 oder 15 Megawatt anfragen, aber erst nur 4 benutzen. Dann bezahlen wir viel zu viel. Da sind die Kosten viel zu hoch. Und im genauen Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern geben wir diesen Perspektive, dass wir jetzt so viel brauchen, in 5 Jahren so viel und in 10 Jahren vielleicht so viel. Dann können die das auch mitnehmen in ihre Planung. Mhm. Und können wir da so etwas wie eine Reservierung da aufmachen. Ne? Mhm. Also wir versuchen im Kontakt mit den Netzbetreibern da eine gute Planung zu machen, um zu sehen, was möglich ist. Sehr häufig müssen auch die Netzbetreiber noch Arbeit machen, bis wir diese Netzanschlüsse auch tatsächlich auf diese Größe bekommen können.
Ja, also da ist dann einiges an Vorausplanung und an in die Zukunft schauen, glaube ich, auch ein bisschen dabei. Wenn wir uns mal den Status quo jetzt in Antwerpen anschauen zum Beispiel, wie ausgelastet ist denn so ein bestehender Ladepark heute? Wie viele LKW sind da unterwegs am Tag?
Naja, jetzt sehen wir, dass in Europa rund um 6.000 E-LKWs sind. Wir hatten erwartet, dass es vielleicht schon letztes Jahr auf dieser Höhe war. Also es geht jetzt nicht so schnell, als wir gehofft hatten. Deswegen haben wir auch gesagt, jetzt warte mal mit MCS und machen wir das mal etwas langsamer. Sonst würden wir zu weit für den Markt hinaus. Also da sind ungefähr 6.000 in ganz Europa. Ziemlich großes Anteil davon ist in den Nordics und in Holland. Die sind da als meisten. Wenn man dann Belgien sieht, das ist typisch so ein Transitland. Da sind nicht so viele E-LKWs, aber sehr viele kommen durch. Sehr viele kommen durch Belgien von Antwerpen und von da aus über ganz Europa. Was wir jetzt sehen, ist, dass wir so ungefähr, ja, das hängt davon ab, pro Tag, auch welcher Standort es ist. Venlo macht das schon besser. Das ist in Holland auf die Linie Rotterdam-Deutschland. Das wird schon häufiger besucht. Aber auch in Antwerpen sehen wir jetzt schon jede Woche mehr E-LKWs da kommen. Und Sie müssen verstehen, dass es dauert ungefähr 4, 5 Monate, 6 Monate manchmal, bis auch die Kunden das in ihren Route Planning eingepackt haben. Ne? Die müssen das erstmal finden, die müssen das kennen, die müssen sich damit vertraut machen, das Vertrauen haben, dass es auch alles funktioniert. Und dann sehen wir so ganz langsam, sehen wir den Hochlauf. Jetzt haben wir manche Tage, dann geht das irgendwie zwischen 3 und 6% Besetzung.
Wie bewerkstelligen Sie das, dass Sie dieses Vertrauen nicht enttäuschen? Weil ich kenne das vom Elektro-Pkw zum Beispiel. Wir haben da mehrere im Fuhrpark gehabt. Wir sind mehrfach gestrandet mit diesen Pkw. Das ist natürlich ärgerlich, aber beim Unternehmer kostet das einfach mit dem Lkw richtig viel Geld, wenn der liegen bleibt. Welche technische Vorleistung müssen Sie da vielleicht auch bringen?
Ja, sehr gute Frage. LKW ist nicht ein PKW und andersherum. Ne? Das sind andere Bedingungen, die man hat. Das ist der wichtigsten Anlass, dass wir sagen, wir tun nur LKWs. Also das heißt, dass wenn da ein Unternehmen ist, der bei uns laden möchte, dann kann er ab 1. Quartal 25 eine Buchung machen. Da kann er eine Reservierung machen und sagen, ich werde da mit diesem Truck zwischen so spät und so spät werde ich da sein. Und dann kann er da sein, da kann er sich bekannt machen oder sein Nummerschild eingeben, sodass sodass er einen automatischen Zugang zu diesem Plot hat und dann kann er da laden. Und damit können wir auch sehen, wie viele Anfragen da sind und wie schnell wir weiter ausbauen müssen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass Trucks da warten. Wir haben hier in Arnheim, das ist auch, wieso ich jetzt heute hier bin, das Network Operating Center. Und damit haben wir Sicht auf jeder Charging Hub, die wir da jetzt haben oder die wir da in Anbau haben. Wir können also auch sehen, ob da nicht Ice Trucks parken da, wo die das nicht dürfen. Auf diese Hubs, wo wir nur E-Trucks zulassen, ist das natürlich sowieso nicht möglich, weil die kommen gar nicht da rein. Aber Wir haben auch Standorte sowie Antwerpen, was eigentlich ein öffentliches Parkplatz ist. Und da sind wir jetzt dabei, um zu sehen, ob wir da nicht etwas für diesen Parkbase machen müssen, dass auf Basis von der Nummernschilderkennung, dass man da Zugang hat oder nicht. Ne? Mhm. Dass also, dass wir immer wissen, dass wenn man eine Buchung gemacht hat, wenn man eine Reservierung hat, dass man immer Zugang hat zu diesem freien Platz.
Wie viel Vorarbeit war denn von Ihnen nötig, damit jeder Elektro-LKW, den es heute gibt, es sind ja noch nicht so viele, aber ein paar gibt es ja schon, damit die auch wirklich sicher und fehlerfrei bei Ihnen laden können, dass es da keine technischen Probleme gibt? Wo haben Sie sich dieses Know-how in 2 Jahren hergeholt?
Naja, wir testen jedes Fahrzeug. Wir testen die bei den OEMs. Und ob das nun unsere Anteilnehmer sind oder nicht, das ist für uns ganz egal. Ne? Jedes Fahrzeug, die da auf die Straße kommt, über 12 Tonnen, die bei uns laden kann, die werden bei uns getestet. Diese Interoperabilität wird getestet. Und das ist eine den Anlassen, dass wir sagen, wir möchten gern so schnell wie möglich umschalten nach vollständiger MCS.
Okay.
Und MCS ist nicht nur 1 Megawatt pro Stunde. MCS ist eine andere Technologie, die sicherer ist, mehr robust ist, der entworfen worden ist für LKWs und uns viel mehr Sicherheit gibt, dass die Interoperabilität und die Zugänglichkeit und auch das ganze, die ganze Operations, dass das viel besser läuft als jetzt bei CCS. Und mit MCS kann man natürlich auch niedrige Laden geben. Man muss nicht unbedingt die 1 Megawatt geben. Man kann auch sagen, wir geben 300 oder 500 oder was den Truck dann auch haben kann oder fragt. Ne? Aber dieses Testing, jeder Truck, der da auf den Markt kommt, über Interoperabilität, über Communications, über diesen Plug and Charge, das alles ist sehr wichtig. Das ist ein großer Anteil von unserer Arbeit, die wir hier leisten.
Wie sehen Sie die Meinung der OEMs zu dieser Frage, ob man irgendwann nur noch auf MCS umsteigt? Ist da Verständnis dafür da?
Ich denke, dass wir noch im Prozess sind, um das hinzukriegen.
Das ist diplomatisch ausgedrückt.
Nee, aber das ist auch so. Ne? Ich denke, für sehr viele im Markt ist es noch nicht so klar, dass LKW-Laden tatsächlich etwas anders ist als PKW-Laden. Und die Zuverlässigkeit von das Laden hat sehr viel Impact auf die Logistikunternehmen. Ja, es ist ein Business Case. Es ist nicht nur, mal schade, man kann nicht laden und versucht das irgendwo anders. So funktioniert das nicht. Mhm. Vielleicht an die PKW-Seite, aber nie an die LKW-Seite. Mhm. Also die Zuverlässigkeit zwischen Truck und Ladestation, das ganze Erfahren und das Vertrauen, dass wenn man da eine Reservierung hat, man da hingehen kann und man kann immer laden und man ist immer innerhalb von 45 Minuten auch wieder weg. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für den Hochlauf vom E-LKW-Markt. Mhm. Und ich denke, wir müssen auch noch erfahren als Markt, wo die großen Verstörungen sind. Und wir können das erzählen, aber vielleicht müssen Menschen das auch noch mal erfahren. Mhm.
Es ist ja im Moment so, dass Nutzer an einer Mylands-Ladesäule für, ich glaube, knapp 40 Cent, 39 Cent waren es, glaube ich, pro Kilowattstunde laden können, egal ob das CCS oder MCS-Laden ist. Ganz plump gefragt, wie rechnet sich dieses Geschäftsmodell auf Dauer?
Gut. Nee, aber das rechnet sich gut. Ich würde sagen, wir machen es nicht, ich meine, Mylands ist nicht eine Marketing-Gig von den OEMs. Ne? Und wenn sie das rechnen können, ein Megawatt ist eine Million. Ungefähr, ne? So. Mhm. Pi mal. Mhm. Das ist ungefähr die Berechnung, die man da auf hingeben kann. Also das heißt, dass wir letztendlich ungefähr 1,5 Milliarden, 1,7 Milliarden brauchen, um 1700 Ladepunkte herzustellen. Okay? Mhm. Sieht etwas anders als 500 Millionen, das wir da vom Anteilnehmer mitbekommen haben. Das heißt also, dass wir das nur auf eine Art und Weise machen können, dass wir das auch finanzieren können. Da muss also eine positive Business Case dahinter stecken. Mhm. Sonst kriegen wir das nie hin. Und sonst wird das auch nie ein dauerhaftes Unternehmen. Na, wir müssen natürlich langfristig auch eine gute Business Case hinkriegen. Das heißt nicht, dass wir innerhalb von 2 Jahren schon in die grüne Ziffern sind. Mhm. So geht das nicht, aber in ein paar Jahren muss ich das rundrechnen. Mhm. Und dann ist die rund um die 40 Cent ist ein guter Anfang, ist richtig ein guter Anfang. Mhm. Aber das hat damit zu tun, dass den Business Case auch für LKW ist nicht zu vergleichen mit den PKW. Und sehr viele Leute sehen sich die Business Case vom PKW an, sehen dann die Raten, die da neben den Autobahnen an Schnellladestationen gefragt werden und denken dann, okay, das wird für LKW das Gleiche sein. Nee, so rechnet sich das nicht. Mhm. Ja? Ich kann natürlich nicht sagen über die Business Cases vom PKW-Bereich, das müssen die sich berechnen. Aber von LKW-Bereich wissen wir, dass diese 40 Cent, das ist ein guter Preis für eine gute Business Case, nicht nur für uns, aber auch für den Logistikbetreiber. Mhm.
Wie preisstabil können Sie da arbeiten? Also Sie werden ja auch auf Strommarktschwankungen unterliegen, denke ich mal.
Naja, was wir jetzt sehen, ist, dass die Energiepreise, die gehen hinunter wieder, aber die Netzbetreiberpreise laufen hoch. Also letztendlich bleibt das ungefähr auf den 40 Cent, wenn man das alles zusammennimmt und rundrechnet. Und wir denken, dass es sehr wichtig ist für den Markt, dass wir diesen Transparenz geben und dieses Vertrauen geben, dass das jetzt auch noch mal so bleibt. Ne? Und dass wir nicht nächsten Monat oder in 3 Monaten sagen, jetzt ändern wir das alles wieder. Nee, wir sind jetzt ganz genau noch in eine Phase, wo wir sagen, wir müssen erst das Basisnetz bauen. Wir müssen diesen Transparenz geben am Markt, das Vertrauen hinkriegen, dass die Leute buchen können, laden können, dass die Preis klar ist, dass es alles ganz einfach, ganz transparent, ganz klar ist. Ne? Mhm. Das ist die Phase, wo wir jetzt sind und das wollen wir auf jeden Fall bis in zu 25 sicher noch so lassen.
Okay. Wenn man mal ein bisschen weiter schaut als 2027, es gibt unterschiedliche Vorhersagemodelle, die sagen, wie viele Elektro-LKW dann wohl auf dem Markt sein werden. Wo sehen Sie sich in Richtung 2030, 2035? Wie viele Ladepunkte wird Mylands dann auf dem Markt haben?
Ja, wir gehen davon aus, dass rund um 2030 ungefähr 400.000 E-LKWs da sein werden und dass 50% von Neusales, also die Neuverkaufen, dass die dann 2030 E-LKW sind. Mhm. Das ist die Anzahl. Ne? Wenn wir dann noch immer einem Jahr voraus auf dem Markt sein möchten, dann würden wir dann zwischen 2.500, 3.500 Ladepunkte haben. Aber das hängt sehr davon ab, wie schnell diesen Hochlauf kommt und wo dieser kommt. Ne? Wenn das alles in Deutschland stattfindet, können wir da ziemlich schnell aufbauen. Wenn das alles in Holland ist, Nee. Weniger Platz, weniger Energie, weniger alles. Also da wird das auch nicht passieren. Also das hängt auch sehr davon ab, wie konzentriert das stattfindet. Mhm.
Wie groß sehen Sie die Rolle der Politik beim Markthochlauf von elektrischen Nutzfahrzeugen? Wie viel Support braucht es da noch? Man hat ja auf der IAA das erste Mal von manchen OEMs gehört, dass zum Beispiel fahrzeugbezogene Unterstützungsmodelle in Form von Förderung oder so gar nicht der richtige Weg sind. Wie groß ist dann die Rolle der Politik überhaupt?
Ich denke, was den Markt jetzt braucht, ist Konsequenz und es ist eine standfaste Richtung in diese Zukunft. Also die ständige Gespräche und Diskussionen über Technologie neutral und das kann links oder rechts oder hinter oder her, ich weiß es nicht, das sind so viele Optionen, das gibt nicht das Vertrauen am Markt, dass sie jetzt entscheiden können, was die Richtung wird. Obwohl jeder von einem wirtschaftlichen Punkt weiß, dass in die kommenden 10 Jahren wird das batterieelektrisch sein. Mhm. Das ist eigentlich die einzige vernünftige Richtung, um jetzt die CO2-Anzahl hinunterzubringen. Und zugleich ein ökonomisch sinnvoller Business Case zu haben, auch für die Logistikbetreiber. Ne? Und die beiden gehen Hand in Hand. Wenn man das sieht, dann können die unterschiedlichen Regierungen, die können sagen, okay, wir versuchen erstmal diese Mehrkosten, die ein E-LKW hat, in Beziehung zu ein Dieselfahrzeug, da können wir mal behilflich sein, ne? um dieses Unterschied auf jeden Fall weniger groß zu machen, ob das nur mit 50% ist oder so, ne? Das könnte eine Richtung sein. Was auch eine Richtung sein könnte, aber das ist mehr in das Genehmigungsverfahren und den Anfragen von Netzanschlüssen, da kann man sehr behilflich sein. Und wenn da die ganze Markt innerhalb der Energietransition und speziell für Transport, wenn wir da eine prioritäre Position bekommen könnte, wo wir sagen, im Genehmigungsverfahren, genauso wie mit Windparken und so, kann das innerhalb von 6 Wochen geklärt sein, mit Netzanschlüsse genauso, wenn wir da innerhalb von 6 Wochen eine Antwort bekommen und wissen, was möglich ist und was nicht, dann können wir viel schneller vorangehen. Also das geht nicht über Geld, also auf jeden Fall nicht an die Infrastrukturseite. Es geht über prioritäre Vorausgang von Genehmigungsverfahren und für Anfrage von Netzanschlüssen.
Okay, also man merkt schon, es ist ein, es steckt da viel mehr dahinter, als einfach mal eine Ladesäule in den Boden zu stellen und einen LKW dran laden zu lassen. Da ist links und rechts einiges im Gange. Und Frau von Niersen, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute eine gute halbe Stunde Zeit genommen haben und uns da ein bisschen Einblick gegeben haben in die große Welt der Ladeinfrastruktur. Vielen Dank.
Na, Sie auch herzlichen Dank. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass der Markt versteht, dass es jetzt kommt und dass es eine sehr vernünftige Wahl ist und eine Möglichkeit ist, um da etwas zu tun für die Ökonomie in Europa, ne? Und für die Umwelt. Ne?
Genau, das ist ja hinterher das große ganze Ziel des Ganzen, dass es einen Umweltnutzen hat. Das darf man ja auch nicht aus dem Auge verlieren. Ja, und das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich hoffe, Sie konnten auch ein paar spannende Einblicke mitnehmen aus diesem Gespräch mit Anja van Niersen. Und ja, damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Wir hören uns wie immer natürlich in der kommenden Woche wieder hier bei Verkehrsrundschau Funk. Machen Sie es gut und bis dahin.